Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Wir sind mittlerweile bei der Folge 79 angelangt und das Thema, über das ich heute mit meinem Gast reden möchte, heißt Abtragung großer Kolonpolypen, weniger Rezidive durch Nachkoagulation? Ich glaube, ein sehr wichtiges Thema, wo es auch relativ viele aktuelle Daten aus den letzten Monaten, ja, und zum Teil auch Jahren gibt. Und die Person, mit der ich mich drüber unterhalten möchte, ja, wir machen eine weite Reise heute. Wir gehen bis nach Kanada, nach Montreal. Der Gast, mit dem ich spreche, ist Daniel von Rentern. Und Daniel, hallo zunächst mal. Toll, dass du mitmachst. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt habe ich schon gesagt, du bist in Kanada, aber man kennt natürlich deinen Namen und sofort. Oder wenn man dich nicht kennt, realisiert man natürlich sofort, dass du ein Deutscher bist. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Person, was du bisher so gemacht hast und wie es jetzt eigentlich kommt, dass du in Montreal gerade sitzt.
Ja, gerne. Ja, ich habe meine Weiterbildung in Deutschland in Ludwigsburg beim Karel Čača begonnen, der mich so zur Endoskopie und interventionellen Endoskopie und Forschung gebracht und fasziniert hat. Und 2009 war ich in den USA für einen Forschungsaufenthalt in Dartmouth, was von der ASGE unterstützt war und danach auch 2009 dann in Amsterdam dieses ESGE Endoscopy Training. Und danach bin ich dann zum Thomas Rösch nach Hamburg gegangen, habe meine endoskopische und gastroenterologische Ausbildung dort beendet und bin jetzt über 10 Jahre in Kanada, bin 2014 hier als Oberarzt dann hergekommen und leite hier die Forschung in der Gastroenterologie.
Toll. Und du bist ja immer noch einer, der ja auch immer wieder auf deutschen Kongressen oder europäischen Kongressen auftauchst. Also hast noch nicht so ganz den Kontakt verloren, obwohl es doch schon 10 Jahre sind mittlerweile. Ne? Ja, jetzt könnte man natürlich auch viel drüber reden, was denn so die Unterschiede der Systeme sind. Das wäre vielleicht auch nochmal ein extra Thema. Aber eigentlich wollen wir heute ein bisschen mehr über Polypen reden. Und es ist ja schon eine große Frage, die mittlerweile entstanden ist, was diese Nachkoagulation betrifft. Ich weiß, dass du selber Studien dazu durchgeführt hast, da werden wir auch noch drauf eingehen. Aber das Thema blickt ja irgendwie allen jetzt so ein bisschen so auf den Nägeln. Muss man jetzt was machen oder muss man nichts machen? Und dann ist die Frage, wie man es macht. Und soweit ich informiert bin, kam ja eigentlich so dieser Startschuss für diese neue Technik, der kam ja aus Sydney, aus der Arbeitsgruppe von Michael Berg, wo man festgestellt hat, dass man also durch eine Nachkoagulation mit der Zange nach einer fraktionierten EMR die Rezidivrate dramatisch senken kann. Das gibt's seit, wann war die erste Studie, weißt du noch ungefähr? Ist, glaube ich, schon eine Zeit lang her irgendwie.
2019 war, glaube ich, die Studie von Klein und Berg im Gastro für die erste randomisierte Studie, wo sie von ungefähr 15% auf 5% die Rezidivraten gesenkt haben.
Was ja hochsignifikant ist, ja. Und auch wirklich ein Ausmaß macht. Und dann hat man immer so ein bisschen gesagt, die haben das ja damals mit der Schlingenspitze gemacht. Und man war ja da so ein bisschen skeptisch, weil man sich gedacht hat, naja, also irgendwie ist doch ein bisschen aufwendig. Und dann gab es ja andere Studien, wo man sogar Großflächen-Mukosektomien gemacht hat, also noch bewusst den Rand abgetragen wird. Da hat es keinen Einfluss. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund, warum sich diese Methode in Australien so als hochsignifikant gezeigt hat?
Ja, gute Frage. Also ich denke generell die Ablation und Randablation hilft. Ja, das ist schon nicht nur in Australien, sondern in anderen Ländern. Die Daten sind gut dazu, dass da einfach nicht sichtbare Micro-Remnants bleiben und man sollte halt doch den Rand nochmal abladieren. Und wenn man halt einfach weiterschneidet, dann ist wahrscheinlich in diesen Überlappungszonen, wo man halt die Schlinge ansetzt, da bleiben halt doch manchmal kleinste Reste stehen, die dann halt zum Rezidiv führen können und mit Ablation kann das behandelt werden. Also ich denke, da die Daten sind schon stark dazu und man sollte das schon generell machen und das ist auch eine sichere Technik.
Ja. Genau, da ist nämlich schon dann gleich die nächste Frage von mir. Es heißt ja immer Randablation, ja, aber wenn wir jetzt fraktioniert abtragen, dann gibt's ja auch immer noch so diese kleinen Brücken manchmal zwischendrin. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und da ist natürlich dann auch die Frage, eigentlich dachte man, oder ich dachte mir immer so, wenn Rezidiv, dann vielleicht ja eher von diesen kleinen Brücken. Muss ich denn jetzt da auch abladieren? Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt in der Submucosa schon bin und zum Teil schon auch die Muscularis sehe, ob ich mir dann nicht doch ein bisschen, sage ich mal, das Risiko erhöhe, wenn ich jetzt in der Mitte auch noch das Koagulieren anfange.
Ja, das war so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, weil als wir angefangen haben, auch die Basis zu abladieren, da sind ja doch immer so sichtbare kleine weiße Stränge. Und wo man sieht, da hat man halt die Schlinge angesetzt und da sind so ein bisschen Überlappungszonen und dass wahrscheinlich in diesen Bereichen halt doch auch Mikroremnants sein können. Und das erklärt auch, warum, wenn man am Rand einfach nur mit der Schlinge weiterschneidet, dass man halt trotzdem Überlappungszonen hat und dass das vielleicht die Ablation halt doch was bringt.
Ja.
Wir haben in der ersten Studie, die wir gemacht haben, die im GIE publiziert ist, eben so ein bisschen targeted, genau diese Bereiche anvisiert. Und du hast recht, wenn die Muscularis durchscheint oder schon freigelegt ist, da will man jetzt noch nicht drauf abladieren. Aber solange Submucosa da ist, kann man das ja toll hochspritzen. Mhm. Das geht ja ganz schön, ne, auf. Wenn man da am Anfang so einen Polypen injiziert, den kannst du ja riesig hochspritzen. Also die Submucosa dehnt sich ja aus. Und wir sind dann dazu übergegangen, halt mit der Injektion zu arbeiten und immer mehr zu sagen, wir abladieren einfach die komplette Basis einmal drüber, ja, und haben dadurch halt sehr gute Ergebnisse für die Rezidivraten.
Richtig, also das ist vielleicht schon auch eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Also man soll jetzt nicht einfach immer alles einfach blind drüber abladieren, in Anführungszeichen, sondern sollte schon noch ein gewisses Sicherheitspolster haben.
Ja? Ja.
Also das wird ja dann auch gerne unterschätzt beziehungsweise übersehen. Jetzt habt ihr ja aber auch, anders vielleicht als die Kollegen auch aus Sydney, zumindest an der Studie, wo ja quasi null Rezidive waren bei dir, mit APC gearbeitet. Wo siehst du denn da den Unterschied? Also ich kann mir gut vorstellen, vielleicht vorweg, dass viele jetzt hier so in Deutschland sagen würden, APC, da muss ich jetzt nochmal ein Instrument ausführen, das kostet mir ja wieder Geld, dann muss ich wieder umstöpseln und so weiter und so fort. Lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? Oder braucht man es zwingend? Was denkst du?
Also komplexe Frage. Lohnt sich nicht? Braucht man es dringend? Man muss natürlich sich fragen, okay, wie viel Reduzierung erreicht man?
Ja.
Und wie viel vielleicht Nachsorgekoloskopien hat man für die Rezidivraten? Wie einfach sind diese Rezidive zu behandeln und dann zu eradizieren? Und was ist da ein Kosten-Benefit zu sagen, du machst jetzt einmal eine Ablation, wenn du dann systematisch unter 5% Rezidivraten hast, vielleicht kann man das erste Follow-up für ein Jahr dann machen und also die Follow-up-Intervalle länger, anstatt dass der Patient alle 6 Monate kommt und man behandelt die Rezidive und vielleicht klappt's dann auch nicht so gut. Wir werden DDW nächstes Jahr die Daten vorstellen von der randomisierten Heiß-Kalt-EMR. Und überraschenderweise in der Heißgruppe viele, die ein Rezidiv im ersten Follow-up hatten, die hatten weiterhin Rezidiv im zweiten Follow-up. Also die Behandlung, der Erfolg war halt doch nicht so groß. Und vielleicht macht es Sinn, halt beim ersten Mal Erfolg zu haben. Vielleicht macht es auf 5 Jahre Sicht, kriegt man das auch alles geregelt. Nicht? Da brauchen wir längere Daten für.
Ja, aber ich glaube, es ist ja schon mal auch ganz wichtig. Also wenn man jetzt APC macht, man hat ja häufig auch das Problem bei der Schlinge, dass ich einfach vom Winkel nicht so richtig hinkomme.
Ja.
Und auch wenn ich diese Nase habe, ja, dass ich dann doch einfach wirklich Probleme habe, den gesamten Rand und dann vielleicht auch noch die Brücken in der Mitte adäquat zu koagulieren, weil es ist ja kein, jetzt nicht wie beim APC, da sucht sich ja mehr oder weniger der Lichtbogen seinen Weg und ich kann auch in einer relativ tangentialen Art und Weise rangehen. Glaubst du, dass das vielleicht auch einen Unterschied macht? Weil eure Ergebnisse, die haben ja auch nochmal die Ergebnisse aus Sydney deutlich geschlagen, in Anführungszeichen.
Ja, ich denke, du hast recht. Also der Argon, der sucht sich natürlich seinen Weg. Da muss man halt nur nah dran sein. Dann springt der Funken halt über, nicht? Auf die Stelle, die man abladieren will. Mit der Schlinge braucht man halt so einen Winkel, wo man das genau trifft, ja. Wir haben jetzt die zweite Studie abgeschlossen. Nochmal mehr Zentren. Mhm. Kanada, USA, nochmal 200 Patienten gemacht ungefähr. Und die Ergebnisse sind weiterhin so bei 2% Rezidivraten, was ja sehr gering ist. Ja.
Absolut.
Ja. Und man muss sich halt dann überlegen, okay, man kann natürlich auch mit den ESD-Daten, sind natürlich auch ungefähr ähnlich. Ja. Und was ist jetzt die na, die Methode, mit der man halt am besten dann zurechtkommt. Mein Eindruck ist, wir haben in den zwei Studien über 300 Fälle gemacht. Für die sehr komplexen Fälle ist es halt wirklich wert, nicht? Also die man zugewiesen bekommt nach einer Resektion, die inkomplett war, wo halt Fibrosis ist, wo es sehr, sehr komplex ist, oder die sehr, sehr großen, ja. Die einfachen, so ein 2 bis 3 Zentimeter serratierten, nicht? Den kriegst du mit vielen Möglichkeiten raus. Ja, da brauchst du nicht unbedingt noch für $1,000 oder 500 Euro dann so ein Instrument dazu nehmen. Aber für die, je komplexer die Fälle werden, umso mehr, denke ich, macht das Sinn und größer die Resektionsfläche.
Ja, ist auch wieder schön, weil es auch wieder zeigt, dass letztendlich, wir machen ja immer Studien und wir versuchen natürlich auch immer die Daten aus den Studien so für unsere tägliche Praxis heraus zu lesen und auch umzusetzen. Aber im Endeffekt sind es dann doch auch wieder Individualentscheidungen, weil halt nicht jeder Polyp in jede Studie so reinpasst, ne? Wir werden sicherlich noch reden über die Kaltabtauung. Wir werden sicherlich auch noch kurz reden über die ESD. Was mich noch interessieren würde, bei der Schlingen-Nachkoagulation mit der Spitze wissen wir Softcoag. Wie ist die Einstellung bei der APC-Nachkoagulation?
Ja, gute Frage. Wir haben da ein bisschen experimentiert in den ersten Studien, haben so ungefähr unser System gefunden, also die Pulsed APC 20 bis 40 Watt mit den neueren Systemen oder dieser neue Precise Mode. Was ich finde, für den Margin brauchst du halt schon ein bisschen Power. Ja, also da ist es kein Problem, Pulsed mit 40 Watt zu nehmen. Da gibt es ja auch die Studie, die Michael Burke gemacht hat an Schweinen, im Gut publiziert, wo er gesagt hat, die Schlinge ist besser. Das ist, denke ich, einfach, wie stark man den Effekt macht. Und das braucht der Margin, der kann etwas Power vertragen. Ja. Die Basis, wenn ich jetzt im Rektum was mache, da würde ich, 40 Watt ist kein Problem, die Wand ist dick. Und wenn ich im Zirkum was mache und die Wand ist sehr, sehr dünn, dann würde ich das runterregulieren auf 20 Watt. Ja, oder diesen Precise Mode nehmen, der beim Setting 9 oder 10, das ist ja so ein, so ein Low Wattage Mode, der funktioniert sehr gut, wenn es trocken ist, ja, dann kriegst du schöne Ergebnisse. Sobald da viel Flüssigkeit ist, funktioniert in meiner Erfahrung dieser Precise Mode nicht so gut, und der Pulse Mode ist einfach sehr zuverlässig für eine Ablation.
Okay. Hattet ihr denn jemals eine Perfo oder irgendwas in der Richtung, wo du denken könntest, das ist durch eine Koagulation hervorgerufen worden?
Ja, also wir haben jetzt in dieser zweiten Serie, wir haben 0,6% Perforationsraten, so ein Patient, der halt mit so einer Mikroperforation kam. Natürlich ist ein Risiko da, wenn man die Basis abladiert. Wobei du halt, du kommst ja von oben nach unten, du siehst ja die Muskularis. Ja, und klar sage ich den Leuten, okay, fangt nicht an, auf der Muskularis rumzubeinen oder wenn das irgendwo schon frei liegt. Und ich finde auch, wenn ich mir diese ESD-Videos und Bilder angucke oder das mache, es ist ja mit der ESD manchmal gar nicht so einfach zu wissen, wie tief man gerade ist. Ne? Man geht da so durch die Submucosa durch, manchmal ist es ein bisschen tiefer. Ja. Und wenn du dir die Endbilder von ESD anguckst, ganz häufig siehst du ja die Muskularis da komplett durchscheinen, ne? Und du kannst mit der Ablation, kannst du immer von oben dich rein titrieren, ja, mit dem Argon.
Reden wir doch gleich noch ein bisschen über die ESD. Es gab ja die Daten jetzt aus Frankreich, wo ja letztendlich als Konklusion schon fast kam, man müsste eigentlich bei jedem lateral spreading tumor, also jeder Polyp, der größer als 2 Zentimeter ist und flach wächst, eine ESD machen, ne? Weil einfach die Rate der Rezidive geringer ist. Das ist natürlich schon ein Wort, weil man natürlich diese Technik dann komplett beherrschen muss, auch aus Risikogründen, auch aus Zeitgründen. Wenn ich jetzt deine Daten sehe mit einer Rezidivrate von insgesamt, wie viel waren es? Unter 2%.
Wir haben oder jetzt so, in den neuesten 1,7%.
Ja, genau. 1,7%. Also dann zeigt ihr ja sicherlich jetzt nicht schlechter als eine ESD. Dann ist natürlich die Frage, brauche ich dann überhaupt noch eine ESD?
Ja, ich bin ein bisschen auf der Seite, für den Großteil der Polypen, die einem zugewiesen werden, kann man das Problem natürlich regeln mit einer EMR. Und die EMR braucht halt im Schnitt, wir sind bei 14 Minuten im Durchschnitt in den nordamerikanischen Studien. Die Ablation braucht 2 bis 3 Minuten. Und das Clipping braucht manchmal Zeit, wenn man das macht. Mhm. Wobei jetzt auch sehen, mit diesen neueren Clips, mit diesen Anker-Clips, klippt man halt auch viel schneller. Das heißt, man kann halt doch in ungefähr 20 Minuten Durchschnitt halt große, komplexe Polypen entfernen. Und die Komplikationsraten sind enorm gering in all diesen Studien, die wir machen. Die liegen auch bei, also du hast mit der kalten Schlinge hast natürlich geringe Komplikationsraten, aber heiß mit dem Clipping, rechtzeitigen Clippen, hat halt auch unter 3%, ne? Und von daher hast du eine Prozedur, die braucht halt 20 Minuten, ne?
Ja, also ich würde es mal so für mich jetzt zusammenfassen, es ist sicherlich dann eine Notwendigkeit, dass man mehr oder weniger die von Renteln-Methode vergleicht mit der französischen Methode in Anführungszeichen. Ob es da jemals so eine Studie noch gibt, muss man mal sehen. Unterm Strich, unabhängig vielleicht von der Studie, würde man sagen, für die tagtägliche Praxis, es geht schneller und es geht leichter. Und man muss sich natürlich dann schon gut überlegen, ob wirklich dann noch immer eine ESD sinnvoll ist, vor allem wenn es im rechtzeitigen Kolon ist, wo dann doch die Wand dünn wird und wo halt jeder Fehler vielleicht nicht so verziehen wird wie jetzt im Rektum oder so. Ne?
Ja, das und für mich ist auch eine Berechnung, die ich habe, es werden ja wahnsinnig viele Patienten mit gutartigen Polypen, also großen, diese EMR-Polypen, noch operiert. Ja, es ist ja in Nordamerika,
dürfen wir gar nicht drüber reden.
Gehen ja ungefähr 70% der Patienten, die kriegen ja eine Hemikolektomie. Und wenn du dir die Daten jetzt von dieser niederländischen Studie anschaust, 3% Mortalität, 10% Leaks mit Reoperation. Und was unser Ziel halt hier in Montreal ist, so vielen wie möglich Patienten eine endoskopische Resektion anbieten. Und für mich ist halt die Rechnung, wenn ich 500 EMR im Jahr machen kann, aber in derselben Zeit nur 50 ESD, weil es halt länger braucht, weil ich halt einen Anästhesisten brauche und so, dann habe ich halt doch mehr Organ Sparing oder Surgery Sparing mit der EMR gemacht, einfach weil ich mein Volumen verdoppeln oder verdreifachen kann.
Ja, natürlich, also ich glaube auch und also, aber du hast schon ganz recht, also man muss wirklich auch nochmal hier auch darauf hinweisen, es gibt überhaupt keine Indikation für eine Operation bei einem Polypen, in Anführungszeichen, auch diese großen, die können 5, 6, 7, 8 Zentimeter groß sein. Das heißt noch lange nicht, dass die deswegen immer operiert werden müssen. Da müssen wir manchmal auch noch immer Aufklärungsarbeit leisten. Ich habe selber so das Gefühl, manchmal spricht man da gegen Wände oder so. Was mir auch immer noch wichtig ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, manche haben dann auch das Verlangen, dass sie diese großen Polypen dann mit 10, 15 Biopsien da mehr oder weniger abklären. Ich halte das auch für äußerst hinderlich. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist dazu.
Generell einfach probieren als endoskopische Resektion. Ja, wenn man sich das anschaut, 3% Mortalität bei der rechtzeitigen Hemikolektomie. Ja, also man kann es einfach probieren und im Normalfall geht's ja gut. Also die Komplikationsraten sind ja enorm gering, ja.
Und für den Zuweiser jetzt, also sage ich mal jetzt im Rahmen der Vorsorgekoloskopie, würde man dann sagen, lieber jetzt nicht biopsieren, sondern gleich halt zu in ein Zentrum schicken, wo halt entsprechend endoskopisch abgetragen wird.
Ja, also wenn es eben Endoskopiebild klar ein großer Polyp ist, die Biopsie ist da nicht so wesentlich. Man muss sich den oft selber anschauen mit der technischen Expertise, kann ich den jetzt resezieren oder nicht? Oder auch in der optischen Evaluation, ist da jetzt doch ein Areal, was klar schon invasiver Cancer ist? Das wird halt nur im Zentrum, was halt Expertise hat, eigentlich klar. Und ob die Biopsien, was die jetzt zeigen, ist nicht so wichtig. Mit einer Ausnahme, ich habe doch immer wieder Fälle inzwischen und wir haben eine tolle Kooperation mit den Chirurgen hier, die weisen mir auch zu einer Kontrollendoskopie Fälle zu, die kriegen die manchmal als T2, T3 Karzinome überwiesen im MRT und dann ist es halt doch kein T2 oder T3. Und die weisen mir die zu und sagen, schau dir das mal an. Ja? Und manchmal hat man da Fälle, wo die sagen, oh, im MRT sah das aus wie eine T3, aber die Biopsien haben halt eine hochgradige Dysplasie gezeigt. Und die Fälle werden manchmal halt abgezweigt zu uns durch die Biopsie. Aber ansonsten, wenn das wie ein gutartiger großer Polyp aussieht, zur Endoskopie und zur EMR oder ESD schicken.
Gut. Daniel, noch ein letzter Kommentar von dir. Du hast ja schon gesprochen über die Kaltschlingenabtragung. Wir haben ja die Chronicle-Studie in Deutschland gemacht. Kennst du ja sicher, multizentrisch, ganz tolles Projekt, wo aber doch durch die Kaltabtragung die Rezidivrate ja erheblich höher war als durch die Heißabtragung. Jetzt könnte man natürlich auch schlussfolgern, macht es denn Sinn, dass ich kalt abtrage und anschließend mit dem APC nachkoagulieren, also kalt abtragen, heiß nachkoagulieren? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
Ja, wir haben da eine kleine Serie am Laufen dazu.
Ah ja.
Und ich finde ja, wenn man die Kalt-EMR macht, die macht ja schon irgendwie Spaß, ne? Das ist irgendwie, man ist überrascht, auch wie große Polypen, wenn man da so beständig schneidet, die kriegt man einfach gut raus und es fühlt sich sehr sicher an und es ist ja auch sicher. Mhm. Aber das große Problem ist halt die Rezidivrate, ja. Und das andere, wo ich die Kaltschlinge sehr mag, ist bei diesen Halbresizierten, die einem zugewiesen werden, wo halt so viel Fibrose ist. Und ich kann halt mit diesen sehr steifen Kaltschlingen, kann ich doch Gewebe greifen, was ich mit anderen Schlingen nicht greifen kann. Mhm. Und was ich dann häufig mache, ich reseziere halt alles mit der Kaltschlinge, was sich so ein bisschen anhebt, ja. Und dann der Rest, wo es halt so komplett verbacken ist, das abladiere ich dann weg. Und da haben wir gute Ergebnisse, gerade für diese previous partially resected Polypen in der Kombination, ja.
Sehr schön. Ja, müssen wir nochmal warten. Hier gibt es ja auch noch in Deutschland, hast du vielleicht auch gehört, die Cure-Studie mit Arthur Schmidt als Principal Investigator, wo eben verglichen wird, diese Avulsion-Technik ja bei Rezidivadenomen mit der Vollwand, ja, die wir auch noch haben. Mhm. Aber sag mal so, ich fasse vielleicht jetzt mal zusammen, Daniel, weil wir schon so am Ende auch von unserer Zeit angekommen sind. Ich habe das jetzt verstanden als klares Mandat pro Koagulation, Nachkoagulation bei Polypen, die halt größer sind als, sag ich mal, 2-3 Zentimeter. Ausreichend unterspritzen und du benutzt immer noch präferenziell auch dann APC lieber als die Schlingenspitze. Ist das richtig? Kann ich so zusammenfassen?
Ja, ich denke, wenn man die Möglichkeit hat mit dieser Hybrid-APC, ist auch toll, um das einfach nochmal alles sehr, sehr schnell hochzuspritzen, ja. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, denke ich, sollte man die Schlingenspitze nehmen und je einfacher und kleiner der Polyp ist, desto weniger Nutzen hat man natürlich von diesen Ablationstechniken und je größer und komplexer der Polyp ist, umso mehr Nutzen hat man.
Super, toll. Dann merken wir uns das, gehen mit diesem Statement nach Hause, hoffen und warten auf die neuen Daten von dir. Du bleibst ja auch weiterhin da sehr aktiv und man muss mal gucken, was sich dann noch so herauskristallisiert. So einen richtigen Standard haben wir noch nicht. Ja, es ist ja immer noch einiges in Fluss, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg dorthin. Daniel, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mitgemacht hast, aus Montreal dich hier zugeschaltet hast. Aber man weiß ja, man sieht dich nochmal auch demnächst in Europa wieder. Und ich freue mich schon darauf und wünsche dir alles Gute und sage dir nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ganz herzlichen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben auch was mitnehmen können. Ich hoffe, Sie haben auch so einiges von dem, was Sie jetzt hier gehört haben. Vielleicht können Sie es auch in Ihre tagtägliche Praxis mit übertragen. Wenn Sie anderer Meinung sind, wenn Sie bessere Vorstellungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach. Und wir diskutieren das dann in Form von einem anderen Podcast. Und ich bin natürlich auch dankbar für jegliche andere Themen, die Ihnen irgendwie so in den Kopf kommen. Und damit verbleibe ich. Bis zum nächsten Wiederhören. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.